Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 20. Juni. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 21, Vers 17 bis Kapitel 22, Vers 54. Elia kündigt Ahab und Isabel die Bestrafung an. Da erging das Wort des Herrn an den Propheten Elia aus Tischbe. Der Herr sagte zu ihm: Auf, geh zu Ahab, dem König von Israel, der in Samaria regiert. Er ist gerade in den Weinberg Nabots hinuntergegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Sage zu ihm: Erst mordest du und dann raubst du. So spricht der Herr: Wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, dort werden sie auch dein Blut auflecken. Als Ahab den Propheten kommen sah, rief er ihm entgegen: Hast du mich gefunden, mein Feind? Elia erwiderte: Ja, ich habe dich ertappt. Du hast dich dazu anstiften lassen, zu tun, was dem Herrn missfällt. Darum lässt er dir sagen: Ich werde dich und deine Familie ins Unglück stürzen. Du selbst musst sterben, und alle deine männlichen Nachkommen werde ich ausrotten, die Mündigen wie die Unmündigen. Weil du meinen Zorn herausgefordert und die Leute im Reich Israel zum Götzendienst verleitet hast, werde ich deiner Familie das gleiche Schicksal bereiten wie den Familien von Jerobeam und von Baasha. Der Königin Isabel aber lässt der Herr sagen: An der Stadtmauer von Jezreel werden die Hunde ihren Leichnam fressen. Wer von deiner Familie in der Stadt stirbt, den fressen die Hunde, und wer auf dem freien Feld stirbt, den fressen die Geier. In der Tat gab es keinen, der so bereitwillig wie Ahab tat, was dem Herrn missfällt. Seine Frau Isabel hatte ihn dazu verleitet. Seine schlimmste Sünde war, dass er die Götzen verehrte, genau wie die Amoriter, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Elia zu Ende gesprochen hatte, zerriss Ahab vor Entsetzen sein Gewand. Er zog den Sack an, trug ihn auf der bloßen Haut und legte ihn selbst zum Schlafen nicht ab. Bedrückt ging er umher und wollte kein Essen anrühren. Da erging das Wort des Herrn an den Propheten Elia. Er sagte: Hast du bemerkt, dass Ahab sich vor mir gebeugt hat? Weil er das getan hat, lasse ich das Unheil noch nicht zu seinen Lebzeiten über seine Familie hereinbrechen, sondern erst, wenn sein Sohn König ist. Ist Gott für diesen Krieg? Gut 2 Jahre lang hatte es keinen Krieg mehr zwischen Syrien und Israel gegeben. Im 3. Jahr kam König Josaphat zum König von Israel. Da sagte der König von Israel zu seinen Leuten: Habt ihr vergessen, dass die Stadt Ramoth in Gilead eigentlich uns gehört? Warum zögern wir, sie den Syrern wieder wegzunehmen? Er wandte sich an Josaphat und fragte ihn: Machst du mit, wenn ich Ramoth angreife? Ich mache mit, antwortete Josaphat. Du kannst auf meine Truppen, auf Mann und Ross zählen wie auf deine eigenen. Aber dann sagte er: Du solltest doch zuerst den Herrn fragen, was er dazu meint. Da rief der König von Israel alle Propheten zusammen, etwa 400, und fragte sie: Soll ich die Stadt Ramoth angreifen oder nicht? Greif sie an, antworteten sie. Der Herr wird sie in deine Hand geben. Aber Josaphat zögerte und fragte: Gibt es hier keinen weiteren Propheten, durch den wir den Herrn fragen könnten? Es gibt schon noch einen, erwiderte der König von Israel, Micha, den Sohn von Jimla, aber ich kann ihn nicht ausstehen, weil er mir immer nur Unglück ankündigt. Doch Josaphat sagte: So sollte der König nicht reden. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und befahl ihm, so rasch wie möglich Micha herbeizuholen. Die beiden Könige saßen in ihrem königlichen Ornat auf 2 Thronsesseln, die auf dem freien Platz vor dem Stadttor Samarias aufgestellt waren. Die 400 Propheten standen vor ihnen. Sie waren im Zustand ekstatischer Begeisterung. Einer von ihnen, Zidkia, der Sohn von Kenaana, hatte sich einen Helm mit eisernen Hörnern aufgesetzt und rief: So spricht der Herr. So unbesiegbar wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du gegen die Syrer anrennen und sie völlig vernichten. Die anderen Propheten stimmten ein und riefen: Zieh nur gegen Ramoth, du wirst siegen. Der Herr wird die Stadt in die Hand des Königs geben. ein unbequemer Prophet. Unterwegs sagte der Bote zu Micha: Die Propheten haben dem König einstimmig Sieg prophezeit. Sieh zu, dass du es ebenso machst und ihm einen glücklichen Ausgang ankündigst. Aber Micha antwortete: So gewiss der Herr lebt, ich kann nur ankündigen, was er mir aufträgt. Als Micha vor dem König trat, fragte ihn der: Micha, sollen wir Ramoth angreifen oder nicht? Micha antwortete: Greif die Stadt nur an, du wirst siegen, der Herr wird sie in deine Hand geben. Aber der König sagte zu ihm: Ich beschwöre dich, mir nichts als die reine Wahrheit zu sagen. Was hat der Herr dir gesagt? Da antwortete Micha: Ich sah das Heer Israels über die Berge zerstreut wie eine Schafherde, die keinen Hirten hat. Und der Herr sagte zu mir: Sie haben keinen Anführer mehr, der Krieg ist zu Ende, jeder soll nach Hause zurückkehren. Der König von Israel wandte sich zu Josaphat und sagte: Habe ich nicht recht? Er kündigt mir immer nur Unglück an. Aber Micha sprach weiter: Höre, was der Herr dir sagt. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Rechts und links vor ihm stand das ganze Heer der Engel. Da fragte der Herr: Wer ködert Ahab und bringt ihn dazu, dass er Ramoth angreift und dort den Tod findet? Der eine hatte diesen Vorschlag, der andere jenen, bis zuletzt einer der Himmelsgeister vor den Herrn hintrat und sagte: Ich werde ihn ködern. Womit? Fragte der Herr, und er antwortete: Ich werde als Lügengeist aus dem Mund aller seiner Propheten sprechen. Da sagte der Herr: Du darfst ihn ködern, dir wird es gelingen. Geh hin und tu es. Du siehst also, wandte sich Micha an den König, dass der Herr deinen Propheten Lügen eingegeben hat. In Wirklichkeit hat er deinen Untergang beschlossen. Da trat Zedekia, der Sohn von Kenaana, auf Micha zu, gab ihm eine Ohrfeige und rief: Was sagst du da? Der Geist des Herrn soll mich verlassen haben und nur noch mit dir reden? Du wirst es ja sehen, erwiderte Micha, wenn der Tag kommt, an dem du dich im hintersten Winkel deines Hauses verstecken musst. Nehmt ihn fest, befahl der König, und führt ihn zum Stadtkommandanten Amon und zum Prinzen Joasch. Sagt zu ihnen: Befehl des Königs, haltet diesen Mann im Gefängnis, bis ich wohlbehalten zurückgekehrt bin. Gebt ihm die kleinste Ration Wasser und Brot. Micha erwiderte: Wenn du wohlbehalten zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und er fügte hinzu: Hört, ihr Völker der ganzen Erde. Der Prophet behält recht. Der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen also gemeinsam gegen die Stadt Ramoth. Unterwegs sagte der König von Israel zu Josaphat: Ich werde verkleidet in die Schlacht ziehen, aber du kannst unbesorgt deine königlichen Kleider tragen. Der König von Syrien hatte nämlich den 32 Anführern seiner Streitwagentruppe befohlen: Ihr sollt nur den König von Israel angreifen. Lasst euch mit keinem anderen ein, auch wenn er einen noch so hohen Rang hat. Deshalb zog der König von Israel verkleidet in die Schlacht. Als die Wagenkämpfer Josaphat sahen, riefen sie: Da ist der König von Israel, und setzten zum Angriff gegen ihn an. Josaphat aber schrie, und als die Wagenkämpfer merkten, dass er nicht der Gesuchte war, ließen sie ihn in Ruhe. Doch ein einfacher Soldat schoss aufs Geradewohl einen Pfeil ab, der den König von Israel an einer ungeschützten Körperstelle traf. Der König befahl seinem Wagenlenker: Dreh um und bring mich aus der Schlacht, ich bin verwundet. Weil aber der Kampf an Heftigkeit zunahm, musste der König den Syrern gegenüber durchhalten. Der Adjutant hielt ihn in seinem Wagen aufrecht, während das Blut aus seiner Wunde in den Wagen floss. Gegen Abend starb er. Als die Sonne unterging und die Männer Israels ins Lager zurückgekehrt waren, ließen die Truppenführer ausrufen: Jeder soll nach Hause gehen, der König ist tot. Sie brachten ihn nach Samaria und bestatteten ihn dort. Als man seinen Streitwagen am Teich von Samaria reinigte, leckten die Hunde sein Blut auf und die Huren wuschen sich in dem blutgefärbten Wasser, genau wie der Herr es angekündigt hatte. Rückblick auf König Ahab von Israel. Was es sonst noch über Ahab und seine Taten zu berichten gibt, über seinen elfenbeingeschmückten Palast und die Städte, die er befestigt hat, das ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Als er starb, wurde sein Sohn Ahasja sein Nachfolger. Über König Josaphat von Juda. Im vierten Regierungsjahr Ahabs, des Königs von Israel, wurde Josaphat, der Sohn von Asa, König von Juda. Er war 35 Jahre alt, als er König wurde und regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba und war eine Tochter von Shilhi. Er folgte in allem dem Vorbild seines Vaters Asa und tat, was dem Herrn gefällt. Die Opferstätten rings im Land ließ er jedoch bestehen, sodass das Volk auch weiterhin an diesen Stätten Opfer darbrachte. Josaphat machte Frieden mit dem König von Israel und schloss mit ihm einen Vertrag. Was es sonst noch über Josaphat zu berichten gibt, über seine Kämpfe und Erfolge, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Er vertrieb auch den Rest der geweihten Männer und Frauen, die sein Vater Asa im Land übrig gelassen hatte. Das Land Edom hatte zu seiner Zeit keinen eigenen König, sondern wurde durch einen Statthalter des Königs von Juda regiert. Josaphat hatte große Handelsschiffe bauen lassen, um im Land Ophir Gold zu holen. Es kam aber nicht dazu, weil die Flotte in der Nähe von Esjon-Geber Schiffbruch erlitt. König Ahasja von Israel, der Sohn Ahabs, wollte seine Kaufleute gerne mit denen Josaphats mitfahren lassen. Aber Josaphat hatte es abgelehnt. Als Josaphat starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidsstadt bestattet. Sein Sohn Joram wurde sein Nachfolger. Über König Ahasja von Israel. Im 17. Regierungsjahr Josaphats, des Königs von Juda, wurde Ahasja, der Sohn Ahabs, König von Israel. 2 Jahre lang regierte er in Samaria. Er tat, was dem Herrn missfällt, und folgte in allem dem schlechten Beispiel seines Vaters, seiner Mutter und des Königs Jerobeam, der die Leute im Reich Israel zum Götzendienst verführt hatte. Er opferte den Götzen Baal und warf sich vor ihm nieder. Damit beleidigte er den Herrn, den Gott Israels, genau wie sein Vater es getan hatte. Aus der Apostelgeschichte lesen wir Kapitel 13, Abvers 13 bis 43. Die Predigt in der Synagoge von Antiochia in Pisidien. Paulus und seine Begleiter bestiegen in Paphos ein Schiff und fuhren nach Perge in Pamphylien. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Die beiden anderen zogen von Perge weiter nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge und setzten sich unter die Zuhörer. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Schriften der Propheten ließen die Synagogenvorsteher den Gästen sagen: »Brüder, wenn ihr dem Volk ein ermutigendes Wort zu sagen habt, dann sprecht.« Da stand Paulus auf, bat mit einer Handbewegung um Ruhe und begann: »Ihr Männer aus dem Volk Israel und ihr anderen, die ihr den Glauben Israels teilt, hört mich an. Der Gott unseres Volkes, der Gott Israels, hat unsere Vorfahren erwählt und hat sie zu einem großen Volk gemacht, während sie als Fremde in Ägypten lebten. Mit hoch erhobenem Arm führte er sie aus Ägypten heraus und 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste. Er vernichtete vor ihnen 7 Völker im Land Kanaan und gab ihnen ihr Land zum Besitz. Das war etwa 450 Jahre, nachdem unsere Vorfahren nach Ägypten gekommen waren. Dann gab er ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Von da an wollten sie einen König haben, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn von Kisch aus dem Stamm Benjamin. Nach 40-jähriger Herrschaft aber verstieß er Saul und erhob David zu ihrem König. Ihm stellte er das Zeugnis aus: David, den Sohn von Isai, habe ich erwählt, einen Mann, der mir gefällt. Er wird alles ausführen, was ich will, und einen der Nachkommen von eben diesem David hat Gott nun in seinem Volk Israel als Retter gesandt, wie er es versprochen hatte, nämlich Jesus. Vor ihm her hatte Johannes alle im Volk Israel dazu aufgerufen, sie sollten umkehren und sich taufen lassen. Als Johannes am Ende seines Wirkens stand, sagte er zu den Leuten: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, aber nach mir kommt der Erwartete. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Liebe Brüder, ihr Nachkommen Abrahams und ihr anderen hier, die ihr den Glauben Israels teilt, jetzt hat Gott uns, die wir hier versammelt sind, die Botschaft von dieser Rettung gesandt. Denn die Bewohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben Jesus nicht erkannt. Sie haben ihn verurteilt, aber mit diesem Urteil haben sie nur die Ankündigungen der Propheten in Erfüllung gehen lassen, die jeden Sabbat vorgelesen werden. Sie forderten nämlich von Pilatus seine Hinrichtung, obwohl sie kein todeswürdiges Verbrechen an ihm gefunden hatten. Und nachdem sie alles getan hatten, was in den heiligen Schriften über Jesus vorhergesagt ist, nahmen sie ihn vom Kreuz und legten ihn ins Grab. Aber Gott hat ihn vom Tod auferweckt, und als Auferstandener zeigte er sich während vieler Tage den Männern, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem gekommen waren. Diese sind heute seine Zeugen vor dem Volk Israel. Und wir verkünden euch nun also die gute Nachricht, dass Gott seine Zusagen eingelöst hat. Was er unseren Vorfahren versprochen hatte, das hat er für uns, die Nachkommen, in Erfüllung gehen lassen. Er hat Jesus vom Tod auferweckt, und damit ist eingetreten, was beispielsweise im 2. Psalm geschrieben steht, wo Gott sagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Dass er ihn mit der Auferweckung aber für immer dem Tod und der Verwesung entrissen hat, und mit ihm auch uns, das stellt er klar mit den Worten: Ich gebe euch die heiligen und unvergänglichen Gaben, die ich David versprochen habe. Darum sagt auch David in einem anderen Psalm: Du gibst deinen Heiligen nicht der Verwesung preis. David selbst hatte nur eine Aufgabe an seiner eigenen Generation zu erfüllen, dann ist er nach Gottes Willen gestorben, wurde neben seinen Vorfahren beigesetzt und fiel der Verwesung anheim. Doch der, den Gott vom Tod auferweckt hat, der fiel nicht der Verwesung anheim. Und durch diesen Jesus, das sollt ihr wissen, Brüder, wird euch die Vergebung eurer Schuld angeboten. Das Gesetz Moses hatte nicht die Kraft, eure Schuld wegzunehmen. Aber wer von euch Jesus vertraut, der wird vor Gott als gerecht bestehen können. Gebt also Acht, dass nicht eintrifft, was im Buch der 12 Propheten gesagt wird: Schaut her, ihr Verächter, wundert euch und geht zugrunde. Denn in euren Tagen werde ich etwas tun, wenn es euch jemand erzählte, ihr würdet es ihm nicht glauben. Als Paulus und Barnabas aus der Synagoge gingen, wurden sie gebeten, am folgenden Sabbat weiter über diese Sache zu sprechen. Doch schon gleich nach dem Gottesdienst kamen viele mit Paulus und Barnabas mit, Juden und Leute, die zum Judentum übergetreten waren. Die beiden sprachen zu ihnen und redeten ihnen zu, die angebotene Gnade Gottes zu ergreifen und an ihr festzuhalten. Psalm 138. Dankbare Gewissheit. Von David. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich preise dich mit meinem Lied, dich und nicht die anderen Götter. Ich werfe mich nieder vor deinem Heiligtum, um dir zu danken, Herr, für deine Güte und deine Treue. Du hast dein Versprechen erfüllt. Ja, du hast noch viel mehr getan, als wir von dir erwartet hatten. Du hast mich erhört, als ich zu dir schrie. Du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen. Herr, alle Herrscher der Erde sollen dich preisen, denn sie haben deine Zusagen gehört. Sie sollen dein Tun besingen und sagen: Gewaltig ist die Macht des Herrn. Er thront dort in höchster Höhe, und trotzdem sieht er die Niedrigen und kümmert sich um sie. Wenn ich mitten durch Gefahren gehen muss, erhältst du mich am Leben. Du nimmst mich in Schutz vor der Wut meiner Feinde, deine mächtige Hand wird mir helfen. Herr, du wirst alles für mich tun, deine Liebe hört niemals auf. Vollende, was du angefangen hast. Aussprüche Kapitel 17 lesen wir die Verse 17 und 18. Ein Freund steht alle Zeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Wenn du dich durch Handschlag verpflichtest, für die Schulden eines anderen aufzukommen, hast du den Verstand verloren.